Wenn wir über Island sprechen, dann geht es ja ziemlich oft wildromantisch zu. Natürlich, klar, weil die Landschaft das auch bietet und weil es so viele Mythen gibt, die das Ganze auch tragen. Vielleicht auch, weil die Tourismusindustrie das ganz gerne auch vermittelt. Was macht Ihre Faszination denn für Island aus?
Also man kann natürlich von einer romantischen Verklärung sprechen, wenn man die Bilder anschaut. Aber wenn man in Island unterwegs ist, wenn man dort wandert, wenn man die Natur genießt, wenn man die vielfältigen Eindrücke einsammelt, dann merkt man schon, dass da auch einiges an quasi dran ist an diesem Island-Hype, der ja im Moment auch so ein bisschen durch Europa schwappt und Menschen und Touristen fasziniert und zu Tausenden, zu Hunderttausenden eigentlich auf diese Insel im Atlantik treibt. Die Insel ist faszinierend, weil sie auf kleinstem, engsten Raum eine derartige Vielzahl von Naturphänomenen bietet, die man sonst nur weit verstreut auf dem Globus zusammensammeln müsste als Reisender.
Das ist, glaube ich, die zweitgrößte Vulkaninsel, wenn ich richtig gelesen habe, auf der Erde überhaupt.
Ach, es gibt sicherlich noch andere große Vulkaninseln, aber es ist eine große Vulkaninsel.
Und die sind aktiv, diese Vulkane.
Ja, die Vulkane Islands sind sehr aktiv. Wir liegen direkt auf dem mittelatlantischen Rücken. Dort haben wir aktiven Vulkanismus, Rift-Vulkanismus, Ozeanbodenspreizung. Und wir haben aber auch gleichzeitig das, was man in der Geologie als Hotspot bezeichnet, unter Island. Also zwei doppelte vulkanauslösende Ursachen. Und das macht Island, ja, Island ist eine Vulkaninsel und besteht ausschließlich aus vulkanischen Gesteinen. Und die sind auch nach wie vor aktiv und durchaus auch gefährlich.
Sie haben gerade Rift-Vulkanismus angesprochen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das geht anderen auch so.
Also schauen wir es mal grob so an, dass wir uns die Landkarte vors innere Auge holen und sagen, Nordamerika entfernt sich immer weiter in Richtung Westen von Europa und im Atlantik gibt es einen Graben, den mittelatlantischen Rücken und dort spreizt sich quasi der Ozeanboden, ozeanische Kruste entsteht neu und es tritt magmatisches Material aus und erstarrt und bildet dann dort auch neues Land, neue Kruste.
Jetzt ist ja vor ein paar Jahren, also 2010, wenn ich mich richtig erinnere, ein Vulkan auf Island auch ausgebrochen. Das hat man gemerkt, weil also die ganzen Flugzeuge konnten nicht fliegen etc. pp. Ist das denn ein Szenario, was man immer wieder auch erwarten kann, auch wenn man halt nach Island als Tourist zum Beispiel geht? Also ist das durchaus realistisch?
Es gibt sogar Historiker, die den Ausbruch der Laki-Spalte als Ursache für die französische Revolution ansehen, weil Europa über mehrere Dekaden, also zumindest Jahre, von extrem kühlen Sommern geprägt war und dadurch eben auch verbreitet Hungersnöte und Unzufriedenheit im Volk ausbrach. Und wenn man sich diese Dimension mal vor Augen führt, dann kann man sich schon vorstellen, dass das gefährlich für Europa ist, nicht nur für den Flugverkehr, sondern insgesamt auch für die klimatische Situation, zumindest für einige Jahre, könnte es durchaus sein, dass wir entsprechende, zumindest auch kühlere Sommer haben in Europa. Aber viel akuter ist natürlich die Gefährdung des Flugverkehrs durch vulkanische Stäube, die ja teilweise eben doch auch bis in die Stratosphäre gelangen können. Und die behindern dann den Flugverkehr, so wie wir es beim Ausbruch des, und jetzt wage ich mal den Namen auszusprechen, des Eyjafjallajökull 2010. Da haben wir das ganz gut beobachten können, auch mit entsprechenden Beeinträchtigungen für die Just-in-Time-Produktion, nicht? Also zum Beispiel Automobilzulieferer aus Asien waren erheblich behindert, ihre Bauteile just in time zu den Fabriken zu bringen. Und das gab dann auch Bandstillstände mit erheblichen Problemen und auch wirtschaftlichen Einbußen, nicht nur im Passagierflugverkehr.
Jetzt ist es so, habe ich kürzlich im Deutschlandfunk irgendwann einen Bericht gehört, dass die Katla, auch einer der Vulkane auf Island, das ist wohl ein Vulkan, der aber unterirdisch ist, unter einem Gletscher, schon lange nicht mehr ausgebrochen ist. Und die warten eigentlich schon lange drauf, dass da mal wieder was passiert. Und es gab viele Erdbeben.
Also bei der Katla ist es so, dass die zu Beginn dieses Jahres gab es mehrere Schwarmbeben, Stärke ungefähr 3,2. Das hat sich in den letzten Wochen etwas beruhigt. Also gerade jetzt ist man unsicher, wie es weitergeht, ob diese Erdbeben nun Aktivität oder eine verstärkte oder auch sogar einen Ausbruch ankündigen. Fällig, wenn man die Ausbruchszyklen anschaut, fällig wäre die Katla mal wieder. Der Ausbruch der Katla ist im Vergleich zum Ausbruch des Eyjafjallajökull vermutlich viel gewaltiger, denn der Vulkan ist also größer, hat eine größere Magmenkammer, größeres Magmenreservoir, liegt ebenfalls unter einem Gletscher. Und das macht auch diese Vulkane so besonders gefährlich. Also ein Vulkanausbruch unter einem Gletscher ist zunächst mal damit verbunden, dass die Magma in Kontakt kommt mit dem Eis und dadurch gibt es auch erhebliche Verdampfungen und die Stäube werden explosiv in die Troposphäre befördert und teilweise sogar in die Stratosphäre. Und dadurch eben sind diese Vulkane besonders gefährlich, wenn sie eben unter einem Gletscher ausbrechen.
Vermutlich auch in Bezug auf Wasser, nehme ich jetzt mal an, dass da wahrscheinlich ja auch irgendwie eine Flutwelle gibt oder irgendwas in dieser Art, wenn da Wasser wahrscheinlich ja schon ordentlich viel Eis auch schmilzt.
Also was Sie andeuten, nennt man Jökulhaub. Und das sind Gletscherläufe, die entstehen tatsächlich durch subglaziale, also unter dem Eis ausbrechende Vulkane. Dort wird das Eis angeschmolzen und es bilden sich zunächst einmal große untereisige oder große Seen, große Wassermassen sammeln sich unter dem Eis an, die natürlich dann irgendwann, wenn genug Wasser zusammengekommen ist, dann brechen die aus. Ist ein Ausbruch, ein Wasserausbruch, ein Gletscherlauf. Und das hat dann auch erhebliche Folgen für ja zumindest mal Verkehrsinfrastrukturen und Versorgungsinfrastrukturen, also sprich beispielsweise Hochspannungsleitungen oder ähnliches. In der Regel sind aber die Austrittsbahnen der Jökulhaubs bekannt, sodass man dort also auch keine Siedlungen errichtet hat. Also das ist schon ganz gut. Das kann man auch im Gelände ja sehr schön sehen. Das Relief ist entsprechend gezeichnet. Man kann die Abflüsse sehen, wo dann immer mal Gletscherläufe austreten. Also in der Regel ist das spektakulär, toll, aus naturwissenschaftlicher Perspektive, großartig. Und für die Bewohner aber nicht zwingend gefährlich.
Für die Bewohner, es leben in Island so 350.000 Einwohner, aber es kommen ja jährlich so um die 6 Millionen Touristen mittlerweile nach Island. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Isländer generell ganz gute Methoden zur Evakuierung haben, wenn sie auch ein Problem haben oder überhaupt eben mit ihren Gegebenheiten gut umgehen können. Aber so viele Touristen machen denen dann wahrscheinlich das Leben auch nicht leichter.
Also zumindest wenn man den offiziellen Behördenangaben traut, ist das unproblematisch. Die Touristen verteilen sich übers Land, übers Jahr. Also es wird nie eine so große Konzentration von Touristen an einem bestimmten gefährlichen Ort geben, dass das nicht auch gehandelt werden könnte. Wir haben auch Helikopter-Evakuierung im Notfall. Also die Strategie dort, Menschen zu evakuieren, ist relativ, also schätze ich das ein, relativ gut geplant. Man braucht auch keine Sorge zu haben, man kann auch sicher hinreisen. Und so ein Ausbruch kündigt sich ja in der Regel eben auch durch Schwarmbeben und durch Aktivitäten im Vorfeld an. Also ein paar Stunden vorher kann man schon sagen, also da muss man jetzt doch mal evakuieren oder sich fernhalten.
Fischerei, dann gibt es ein bisschen Landwirtschaft, dann gibt es Tourismus und die Aluminiumindustrie. Ist das so die Haupteinkommensquelle von den Menschen in Island?
Also der Tourismus spielt sicherlich eine wichtige Rolle, aber in den letzten Jahren ist vor allen Dingen die Aluminiumindustrie zu einem großen Wirtschaftsfaktor aufgestiegen. Aufgrund der günstigen Energie, die auf Island zur Verfügung steht, vor allen Dingen durch Wasserkraft. Die Gletscherflüsse liefern beständige Wasserkraft, füllen Stauseen auf. Ich sage nur als ein Beispiel den Karanyuka-Stausee. Und dort haben wir eben eine mehr oder weniger scheinbar, ich sage bewusst scheinbar, unerschöpfliche Energieressource, die dann auch für die Aluminiumproduktion genutzt werden kann. Wenn ich vielleicht kurz ein Wort zur Aluminiumproduktion noch sagen darf, das ist natürlich interessant, dass gerade dort an einem Standort, der so viel Energieressourcen bietet, Aluminium produziert wird. Aluminiumproduktion ist extrem energieintensiv. Wir müssen erstmal den Rohstoff, ein tropisches Verwitterungsprodukt, Bauxit, nach Island schaffen, per Schiff, damit es dort aus diesem Aluminiumoxid dann überhaupt Aluminium wiederhergestellt werden kann durch Reduktion. Und dieser Vorgang ist extrem energieintensiv und nur deswegen macht man das überhaupt auf Island. Und dann werden die fertigen Aluminiumrollen, das Rohaluminium, dann wird dann wieder weiter transportiert, um in Europa oder in Asien oder sonst irgendwo weiterverarbeitet zu werden zu Dosen oder Fahrzeugen oder was auch immer.
Alufolie.
Ja.
Wir sprechen über Island mit Gregor Falk, Professor für Geografie und ihre Didaktik hier an der PH Freiburg. Die Finanzkrise hat 2008 Island stark getroffen. Isländische Banken sind mit den Lehman Brothers bankrott gegangen und daraufhin wurden neue Wege gesucht. Tourismus ist ein großes Thema, eben auch der Ausbau der Aluminiumhütten. Wir haben eben gerade schon drüber gesprochen. Jetzt haben Sie, als wir Björk gehört haben, auch noch kurz angesprochen, dass natürlich der Abbau von Aluminium bzw. dem Grundstoff, den man überhaupt braucht, um Aluminium herzustellen, schon mal ganze Landstriche zerstören muss, eben Regenwälder. Herr Falk, wie kommt man an diesen Grundstoff, den man braucht, um Aluminium herzustellen?
Der Rohstoff Bauxit ist ein tropisches Verwitterungsprodukt und das muss einfach aus dem Boden, also das quasi unter dem Wald, Bestand muss erstmal dieses Bauxit gewonnen werden, es muss abgetragen, großflächig und es wird dann eben per Schiff nach Aluminium, nach Island transportiert, um daraus dann Aluminium zu gewinnen.
Also fängt eigentlich schon das Problem in Bezug auf die Aluminiumherstellung wo ganz anders an und gar nicht in Island, sondern beim Abbau schon.
Ja, das Problem fängt eigentlich nicht dort an, sondern das Problem liegt eigentlich beim Konsumenten, der Aluminium nach wie vor intensiv nachfragt. Das ist ja auch ein interessanter Rohstoff, auch für Fahrzeuge, die aus einem leichten Metall, dann wird eben auch dadurch auch Energie wieder eingespart, dass die Fahrzeuge leichter werden. Also Aluminium ist durchaus auch ein positiver Rohstoff, wird das nicht nur verteufeln, aber tatsächlich Landschaftsdegradation im Kontext der Rohstoffgewinnung, das ist tatsächlich eine große Problematik.
Und aus diesem Rohstoff dann Aluminium zu machen, ist sehr energieaufwendig. Und das wird eben in Island gemacht, nachdem dann das Bauxit dort angekommen ist. Und dazu, wenn die eben ihre Aluminiumhütten ausbauen, brauchen die natürlich neue Energiequellen an dieser Stelle. Und das machen die wahrscheinlich ja schon mit ökologischer Naturenergie.
Also im vermeintlichen Off werden Wasserkraftwerke errichtet, die gespeist werden eben aus Schmelzwasserabflüssen. Das Schmelzwasser steht dort als natürliche Ressource zur Verfügung. Im Winter schneit es, im Sommer taut es und dadurch haben wir eben doch intensives Schmelzwasseraufkommen und dieses Schmelzwasser kann genutzt werden, steht als relativ große Energiereserve, Ressource zur Verfügung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Island geprägt durch geothermische Energie, die auch auf Island intensiv genutzt wird, aber doch ein erheblicher Teil des elektrischen Stroms für die Aluminiumproduktion kommt aus den Wasserkraftwerken. Das dürfte sich aber in den nächsten Dekaden stark ändern und die Aluminiumproduktion in Island ist, wenn man die klimatischen Veränderungen sich anschaut, sicherlich nur eine mittelfristige Angelegenheit und nichts Langfristiges, was über die nächsten 80, 100 Jahre hinausreichen wird.
Warum?
Das Problem ist, dass wir durch die klimatischen Veränderungen auf Island natürlich auch ein Abschmelzen der Gletscher beobachten können. Die Prognosen sind nicht ganz exakt, aber in, sagen wir mal, 100 Jahren, 150 Jahren spätestens dürfte ein erheblicher Teil der Gletscher verschwunden sein auf Island. Bereits jetzt sind erhebliche Massenverluste, Eismassenverluste zu beobachten und das führt natürlich auch dazu, dass perspektivisch im Laufe der nächsten Dekaden das Schmelzwasseraufkommen nach und nach zurückgeht und dann eben auch nicht mehr zur Stromproduktion zur Verfügung steht.
Also gibt es den Klimawandel doch, wird ja manchmal gerade bestritten.
Also, wer den Klimawandel bestreitet und sein eigenes Haus mit einem Schutzwall umgibt, aber gut. Den Klimawandel gibt es. Die klimatischen Veränderungen auf Island sind ganz drastisch zu beobachten. Wer dann am Donnerstag in den Vortrag kommt, bekommt auch eine ganze Menge von Bildern zu sehen, die wir im Laufe der letzten Jahre auf Exkursionen selber gemacht haben. Verändernde Gletscher, schrumpfende Gletscher in Island im Moment mit doch enormer Dynamik. Der Klimawandel ist auf Island sehr schön zu beobachten, auch direkt live vor Ort anschaubar. Das Interessante daran ist, dass Island nicht nur Verlierer des Klimawandels ist, sondern durchaus auch sehr viele positive Aspekte des Klimawandels auf Island zu beobachten sind. Ich denke nur an die Verlängerung der Vegetationsperiode. Das ist ja, hat ja was für sich. Man kann länger Landwirtschaft betreiben, Grünlandwirtschaft. Das ist gut fürs Vieh. Also durchaus auch positive Effekte.
Aber auf lange Sicht vielleicht dann doch nicht. Jetzt ist es ja so, dass durch diese Aluminiumfabriken dann neue Energiekraftwerke gebaut werden müssen. Dagegen zum Beispiel hat sich ja auch Björk dann eingebracht. Wie sehen Sie das dann als schon dort gewesen? Wie empfinden Sie das? Müsste man diese Natur nicht bewahren und eben diese Naturenergie doch an sich so belassen? Oder ist es eine gute Sache, sie so zu benutzen, solange sie eben noch verfügbar ist? Das ist ja, was Sie gerade angesprochen haben.
Wie gesagt, das ist eine zweischneidige Sache. Solange wir als Konsumenten Aluminium benötigen und solange ein Staat wie Island auch damit Geld verdienen kann, Arbeitsplätze schaffen kann, ist es zunächst einmal durchaus auch positiv, diese Energieressource als günstige Energieressource zu nutzen. Und ja, das sind Abwägungsfragen, nicht? Also das ist schwer auch zu bewerten. Wenn wir Aluminium nutzen, muss es irgendwo hergestellt werden. Und dann ist es vielleicht besser, es mit Wasserkraft herzustellen als mit einem Kohlekraftwerk. Aber das wage ich eigentlich moralisch gar nicht zu werten.
Jetzt ist es ja auch so, um jetzt nochmal zum Schluss zu diesem mystischen Island zurückzukommen, dass die Isländer ja, also glaubt jeder 10. Isländer an Elfen. Die sind dort zu finden. Es gibt Menschen, die sozusagen die Gedanken und die Mitteilungen der Elfen den anderen weitergeben, weil ja nicht jeder die hören und sehen kann. Welche Auswirkungen hat es denn auf das Leben in Island? Haben Sie da was beobachten können bei Ihren Reisen?
Ja, also man muss schon, man spürt dieses Elfenknistern in der Atmosphäre durchaus, wenn man auf Island unterwegs ist. Nicht? Nein, Spaß beiseite, tatsächlich ist es geprägt, das Leben geprägt, auch vom ich nenne das mal Elfenkult oder auch durchaus auch von der Elfenwahrnehmung. Das wird auch durchaus ernst genommen. Es gibt elfenbewohnte Felsen und um die wird dann auch mal eine Straße herumgebaut. Es gibt auch eine Elfenbeauftragte im Parlament, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist durchaus wichtig und ja, wenn man die Landschaft dort sieht und unterwegs ist, dann hat das schon auch was Mystisches und man kann sich schon vorstellen, dass im 8., 9. Jahrhundert oder auch in den Jahren danach die ersten Siedler in den dunklen, langen Winternächten durchaus auch Kontakt, Realkontakt mit Elfen hatten. Also das ist spürbar und erklärt einiges.
Also doch auch ein sehr charmantes Plädoyer, auch für eine Reise mal nach Island, nebst diesen wunderbaren Naturphänomenen, die da zu beobachten sind. Island ist eine Reise wert, oder was würden Sie sagen?
Bei 6 Millionen Touristen möchte ich jetzt fast davon abraten, nach Island zu reisen. Aber tatsächlich, Island ist ein faszinierendes Land, großartig. Man kann dort, wenn man vielleicht so ein bisschen Off-Season unterwegs ist, also nicht unbedingt in der Hauptreisezeit, dann kann man dort ganz wunderbare, menschenleere Landstriche durchwandern. Also das lohnt sich auf jeden Fall und vor allen Dingen die extreme Vielfalt, die Gletscherlandschaften, die Vulkanlandschaften, aber eben auch diese ausgedehnten Seen, wenn ich da beispielsweise an den Mühlwattensee denke. Also sehr vielfältig die Küstenlandschaften, die Sie vorhin angesprochen haben, gigantische, schroffe Steilküsten. Also ein Land des Erlebens und des durchaus auch Genießens.
Ja, bei diesen Felsenformationen am Strand, also ich habe mir Bilder angeschaut, da war ich ja noch nie, da kann man sich schon vorstellen, wenn man auf die Idee kommt, da so eine Trollnase auch zu sehen. Und also geht ja auch um Trolle, nicht nur um Elfen, das kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja, vor allen Dingen in der Abenddämmerung und nachts, wenn das schemenhaft verschwimmt oder im Nebel im Winter. Also ja, da ist schon was dran.
Da ist was dran. Ja, und Donnerstagabend gibt es dann mehr zum Thema Island hier an der PH Freiburg. Und zwar unter dem Titel Island, Gletscher, Vulkane und der Klimawandel. Der Vortrag lädt ein, Facetten von dieser dynamischen Insel dann auch kennenzulernen.